Gesundbar, ein Podcast der Selbsthilfe Kiebel Staumann. Selbsthilfeaktiven möchten wir eine Stimme geben, denn sie sind echte Expertinnen an der Basis. Ein beeindruckendes Ehrenamt aus eigener Betroffenheit. Lebensmutig sind sie durch schwierige Zeiten gegangen, um ihre Gesundheit und Lebensqualität bestmöglich zurückzugewinnen. Jede Menge Erfahrung, interessante Erlebnisse, wichtige Informationen, Tipps und so manchen Trick haben sie im Gepäck. Also lasst uns Ideen teilen, Netzwerke aufbauen, miteinander lachen und aktiv sein, Neues ausprobieren und wohlfühlen, denn gemeinsam geht einfach vieles leichter. Das ist Selbsthilfe pur. Offen für alle, die Rat suchen. Zeitnah immer da. Unbürokratisch und auf Wunsch auch anonym. So manchen Schatz gibt es in der Selbsthilfe noch zu entdecken. Kommt doch einfach mit und lasst euch in den Episoden unserer Gesundbar überraschen. Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in der 14. Episode der Gesundbar. Unser Thema heute sind die seltenen Erkrankungen. Eine Erkrankung gilt in Europa dann als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen das spezifische Krankheitsbild aufweisen. Weltweit sind rund 30.000 Krankheiten bekannt. Davon zählen ca. 8.000 zu den seltenen Erkrankungen. Allein in Deutschland leben ca. 4 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung. In der gesamten EU geht man ca. von 30 Millionen Betroffenen aus. So gesehen sind die Seltenen also gar nicht so selten. Viele Betroffene unterstützen sich gegenseitig in Selbsthilfegruppen, Interessenverbänden und Selbsthilfeorganisationen und selbstverständlich das auch über alle Grenzen hinaus. Den Informations- und Erfahrungsaustausch untereinander zu fokussieren sowie gemeinsame Anliegen zu artikulieren, um sichtbar zu sein und gehört zu werden, das ist ihr gemeinsames Ziel. Denn für eine bessere Gesundheitspolitik gibt es 4 Millionen Gründe. Den Seltenen eine Stimme geben, ist der Leitgedanke der Allianz chronischer seltener Erkrankung, kurz AXE e.V. Und zu Gast habe ich heute Bianca Pasler-Kleptin, eine echte Selbsthilfe-Expertin, denn sie leitet bei der AXE die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Guten Morgen, Frau Pasler-Kleptin. Ich freue mich sehr, dass Sie in unserem Podcast mitwirken. Schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekomme, heute die Allianz chronischer seltener Erkrankungen vorstellen zu können und vor allem auch so ein bisschen darüber zu erzählen, was wir machen, was die Selbsthilfe ausmacht und was wir für eine tolle Gemeinschaft sind.
Mögen Sie sich und Ihren Aufgabenbereich kurz mit ein paar persönlichen Worten vorstellen?
Ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der AXE. Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei der AXE und bevor ich hier angefangen habe, waren mir die seltenen Erkrankungen tatsächlich noch gar kein Begriff.
Und mir ging es ganz genauso. Seit über 40 Jahren bin ich nun in der sozialen Arbeit tätig und seit 7 Jahren in der Selbsthilfe. Und ich muss ehrlich sagen, erst durch meine Arbeit in der Selbsthilfe habe ich überhaupt richtig verstanden, was seltene Erkrankungen bedeuten. Mir sind in den letzten Jahren Namen von Erkrankungen begegnet und natürlich auch Menschen, die davon betroffen sind oder sich engagieren, von denen ich in all den Jahrzehnten davor noch nie gehört hatte. Und dann kann man natürlich nachvollziehen, dass das ganz vielen so geht und wie wichtig das ist, darauf aufmerksam zu machen und den Seltenen eine Stimme zu geben. Ne?
Und da setzt ja aber die Öffentlichkeitsarbeit an, tatsächlich ganz vielen Menschen beizubringen, was denn seltene Erkrankungen sind, was es für Menschen bedeutet, mit seltenen Erkrankungen zu leben. Und das machen wir hier in der Öffentlichkeitsarbeit natürlich auf ganz vielfältige Weise mit Veranstaltungen, Konferenzen. Sobald man anfängt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, stellt man ja fest, dass selten ja gar nicht so selten ist. Ich bin hier jetzt natürlich an der Quelle. Ich weiß, dass es 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen gibt mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern, die man eben, wie Sie auch sagen, wo man sich gar nicht vorstellen kann, was die bedeuten, wie die in Erscheinung treten. Da gibt es eine ganz große Vielfalt. Deswegen ist es, glaube ich, auch verständlich, dass man erstmal gar nicht so sehr viel darüber weiß. Aber auch genau darin steckt ja schon die Problematik oder die Herausforderung. Allerdings ist es ja auch Schnittstelle zum Fundraising. Wir müssen ja auch als gemeinnützige Organisation immer schauen, wie wir unsere wichtigen Projekte finanzieren. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Da muss man immer schauen, wie kommt man an das Geld, das wir ja brauchen, um unsere wichtigen Projekte überhaupt umsetzen zu können. Ein Teil ist da eben auch das Spendensammeln.
Wie lange besteht denn die AXE überhaupt schon?
Als die AXE vor 20 Jahren gegründet wurde von aktiven Menschen aus der Selbsthilfe, waren die seltenen Erkrankungen noch gar nicht bekannt.
Aber es war natürlich klar, dass es hier besondere Herausforderungen gibt, die mit seltenen Erkrankungen einhergehen. Ne? Dass, wenn man die Erkrankung nicht kennt, wenn man nichts darüber weiß, dann kann man sie nicht richtig diagnostizieren. Menschen erleben eine lange Odyssee durch unser Gesundheitssystem, haben lange Leidenswege. Es gibt keine Therapien, es gibt vielleicht keine Forschung. Ärzte oder andere Fachkräfte können nicht weiterhelfen. Also da haben die Aktiven der Selbsthilfe damals angesetzt. Die Achse ist mit 17 Mitgliedsorganisationen gegründet worden und hat es relativ schnell geschafft, ein eigenständiger Verband zu werden, der dieses wichtige Thema nach vorne gebracht hat.
Das finde ich sehr erstaunlich, dass vor 20 Jahren die seltenen Erkrankungen noch relativ unbekannt waren. Und wenn ich dann denke, was Sie alles geschafft haben in diesen 20 Jahren, einem relativ kleinen Zeitraum, dann ist das richtig klasse, sehr beeindruckend. Also hat sich mit der Gründung der Achse die Situation für Menschen mit seltenen Erkrankungen doch bestimmt verbessert.
Ja, vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass die Selbsthilfe immer der Motor war. Also unter dem Dach der Achse kommen viele verschiedene Selbsthilfegruppen, die bundesweit tätig sind, die ja von Eltern, von betroffenen Eltern oder aber auch von betroffenen Personen gegründet worden sind, kommen diese Menschen zusammen, ganz oft ehrenamtlich tätig, die dieses Thema vorangetrieben haben. Und das ist eine großartige Leistung, muss man sagen. Da kann man den allergrößten Respekt davor haben.
Wer kann denn alles bei Ihnen Mitglied werden? Können auch Einzelpersonen Mitglied werden oder sind es überwiegend Gruppen, Verbände oder Organisationen?
Einzelpersonen nicht. Selbsthilfegruppen, wenn sie bundesweit tätig sind, können bei der Achse in unserem Dachverband Mitglied werden. Wir haben jetzt ungefähr 140 Mitgliedsorganisationen, die ganz verschiedene Krankheitsbilder vertreten und Personen vertreten.
Als Ratsuchende oder Ratsuchender oder vielleicht auch Angehöriger kann ich dann eine Liste der verschiedenen seltenen Erkrankungen bei Ihnen finden und wer sich dafür organisiert?
Ja, noch einfacher ist es, wenn Sie sich an die Betroffenenberatung der Achse wenden. Wir haben eine krankheitsübergreifende Anlaufstelle. Das ist ganz wichtig. Wir arbeiten nicht krankheitsspezifisch, sondern krankheitsübergreifend. Meine Beratungsstelle für betroffene Menschen oder für Angehörige von Menschen, die glauben, da ist jemand sozusagen betroffen. Die Person ist schon ganz lange auf der Suche nach Antworten für das Leiden und kommt da einfach nicht weiter, ist verzweifelt. Diese Personen, die können sich bei uns telefonisch oder per E-Mail an uns wenden und dann werden sie sehr kompetent und empathisch beraten.
Und ich denke auch, dass die Achse natürlich ganz groß im Netzwerken ist. Das heißt, gemeinsam ist man einfach stärker, bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit und kann vor allen Dingen den Sachen viel, viel mehr auf den Grund gehen, weil man eine Menge mehr Informationen hat, oder?
Wir haben es in den vergangenen 20 Jahren natürlich auch geschafft, ein großartiges Netzwerk aufzubauen. Denn das wissen Sie, das Credo in der Selbsthilfe ist ja eben auch, gemeinsam ist man immer stärker und Selbsthilfe hilft einander. Unser Netzwerk besteht aber eben nicht nur aus unseren Mitgliedsorganisationen, ganz vielen Menschen, ganz vielen Betroffenen, die zur Gemeinschaft der Seltenen gehören, die auch Einzelpersonen sind, die aber auch trotzdem für uns zum Beispiel in der Öffentlichkeit aktiv sind, sondern vor allem aber auch Fachkräfte aus der Medizin, WissenschaftlerInnen, Forschende. Wir arbeiten sehr eng mit den Zentren für seltene Erkrankungen zusammen. Bundesweit gibt es inzwischen, das ist ein Riesenmeilenstein, 36 Zentren für seltene Erkrankungen. Das sind Fachzentren, die an den Universitätskliniken angedockt sind. Und mit denen stehen wir in engem Austausch auf ganz vielfältige Weise in Forschungsprojekten oder aber auch durch unsere gemeinsame Fachkonferenz für seltene Erkrankungen. Und das ist wirklich ein großer Meilenstein im Bereich der Versorgung und Forschung. Unser Netzwerk ist der große Schatz, auf den wir zurückgreifen können. Natürlich nicht nur in unserer betroffenen Beratung, sondern auch, wenn ratsuchende Ärztinnen und andere Fachkräfte aus dem medizinischen Bereich oder auch aus dem pflegerischen Bereich sich an uns wenden, die auch nicht weiterkommen, wenn sie mit seltenen Erkrankungen zu tun haben.
Wie erleben Sie denn die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Selbsthilfe?
Das ist wirklich etwas, was den Bereich seltene Erkrankungen ausmacht. Dieses besondere Engagement, dieses Engagement einzelner Personen, seien es jetzt Ärztinnen, Ärzte oder aber auch betroffene Engagierte, die eben ehrenamtlich tätig sind in der Selbsthilfe. Es ist wirklich sehr, sehr auffällig, mit wie viel Herzblut, Engagement, Zeiteinsatz in diesem Bereich Meilensteine erreicht wurden.
Und auch wir erleben die Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten in der Selbsthilfe wirklich als absolutes Geschenk. Immer mehr Mediziner, Medizinerinnen möchten gerne mit der Selbsthilfe zusammenarbeiten, empfehlen die wie selbstverständlich in den Praxen. Und ein wunderbares Beispiel für die Zusammenarbeit von Selbsthilfe und Medizin erleben wir in der Regionalgruppe für Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen, die zu den seltenen natürlich gehören. Diese Gruppe feierte vor 2 Jahren ihr 20-jähriges Bestehen unter der Leitung von Christa Knüppel und wird von Beginn an von Ärztinnen und Ärzten des UKSH Lübeck begleitet. Toll war, dass bei diesem Jubiläum vor großem Publikum, wie selbstverständlich, 10 MedizinerInnen super interessante Vorträge über die vielen Facetten und die Symptomatik dieser Erkrankungen gehalten haben. Es war ein beeindruckender Tag, an dem ich teilhaben durfte. Die Diagnosefindung im Bereich der seltenen Erkrankung kann wirklich sehr herausfordernd sein, insbesondere in psychischer Hinsicht. Häufig durchlaufen Betroffene einen langen Weg, bevor sie überhaupt konkrete Ansätze einer möglichen Diagnose erhalten können. Und in meiner Beratung erlebe ich ganz häufig, dass dies zu erheblichen psychischen Belastungen führt, etwa durch das Gefühl der Unsicherheit oder das ständige Hinterfragen der eigenen Gesundheit oder gar der Persönlichkeit. Und ich erlebe nicht selten, dass dann Betroffene im Bereich der psychosomatischen Erkrankung eingeordnet werden, sich dort aber überhaupt nicht richtig fühlen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Leiden, mit dem sich niemand auskennt. Sie sind immer wieder beim Arzt, werden vorstellig, erleben wahre Odysseen durch das Gesundheitssystem und müssen immer wieder hören, weiß ich nicht, kenne ich nicht, ich kenne mich damit nicht aus, sie haben nichts, sind möglicherweise psychisch krank. Das ist das, was uns erzählt wird. Das ist das, was Betroffene sehr, sehr häufig erleben. Und der Leidensdruck auf der Suche nach der richtigen Diagnose ist enorm. Nicht nur für die betroffene Person selbst, sondern natürlich auch für die Angehörigen. Wir sagen ja auch immer, die ganze Familie ist eigentlich von der seltenen Erkrankung betroffen. Es ist schon so, dass auch wenn es dann eine Diagnose gibt, wenn es dann eventuell Therapieansätze gibt, eine Behandlung, dass dieses Erlebnis, jahrelang nicht zu wissen, was man hat, nicht ernst genommen zu werden, auch wirklich mit einem seelischen Druck einhergeht und auch durchaus mit psychischen Erkrankungen.
Auch ich erlebe in der Beratung, in der Selbsthilfe ganz häufig Menschen, die tatsächlich eine lange Odyssee zu verschiedensten Ärzten hinter sich haben und mittlerweile dann wirklich psychisch auch sehr, sehr angeschlagen sind. Und es darf eben nicht sein, dass wenn tatsächlich Patienten, Patientinnen ganz konkret Symptomatiken schildern, die vielleicht nicht bekannt sind oder sehr diffus sind, dann darf es nicht sein, dass das dann auf die Psychoschiene geschoben wird, sondern das muss ernst genommen werden. Denn dahinter kann natürlich immer auch eine seltene Erkrankung stecken.
Deswegen ist es für die Achse ein so wichtiges Anliegen, auf seltene Erkrankungen aufmerksam zu machen. Kein Arzt, keine Ärztin kann über 8000 verschiedene seltene Erkrankungen kennen. Das ist uns völlig klar. Aber die Hausärztinnen müssen wissen, dass es so etwas gibt. Und dann müssen sie wissen, an wen sie sich wenden können. Na, also wenn ich mit einer Erkrankung nicht weiterkomme, müssen sie wissen, okay, aber da gibt es jemanden, die können mir helfen, beispielsweise die Achse oder die Zentren. Und wie kann ich mich dahin wenden? Also wenn ich selber sozusagen nicht weiterkomme, aber diesen Schritt zu gehen, sich auch einzugestehen, etwas nicht zu kennen und dann aber der Person, der betroffenen Person in ihrem Leidensdruck helfen zu wollen, das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen wir so viel wie möglich vermitteln, es gibt seltene Erkrankungen, was bedeutet es, mit einer seltenen Erkrankung zu leben und das Wissen zu bündeln und Wissen zusammenzutragen.
Ich kann mir vorstellen, dass es für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eine Erleichterung auch ist, zu wissen, dass es spezialisierte Organisationen für seltene Erkrankungen, wie zum Beispiel die Achse e.V. und die Zentren für seltene Erkrankungen an den Unikliniken gibt. Es ist doch völlig selbstverständlich, dass sie nicht über 8000 seltene Erkrankungen sofort erkennen oder gar diagnostizieren können. können. Und sicher kann es auch sehr erleichternd sein, das haben Sie so schön gesagt, sich einzugestehen, hey, da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter, aber ich kann mir Hilfe holen. Und vielleicht finde ich dort einen neuen Ansatz, wie ich weiterkomme. Wenden sich MedizinerInnen zunehmend dann auch an Sie?
Die sind herzlich immer wieder dazu eingeladen, sich an unsere Achse Lotsen zu wenden. Das ist die Dr. Christine Mundlos, die Ratsuchenden, die nicht weiterkommen, insbesondere in den Niederlassungen, dann auch weiterhelfen kann, ihnen sagen kann, an wen sie sich wenden können, an welches Expertisezentrum sie sich wenden können, wo sie eventuell neue Forschungsergebnisse finden können. Es ist schon so, dass auch die Zentren für seltene Erkrankungen Gott sei Dank immer präsenter werden in der Öffentlichkeit durch Medienberichte, durch auch den Tag der seltenen Erkrankungen beispielsweise, immer Ende Februar, und dadurch doch auch Anlaufstellen bekannter werden. Das ist ein Erfolg, den schreiben wir uns definitiv auch mit auf die Fahnen. Da hat unsere Öffentlichkeitsarbeit gewirkt.
Häufig sind ja auch Physio- und Ergotherapeuten sowie Psychotherapeuten sehr unterstützend in der Suche nach einer geeigneten Diagnose, weil sie die Betroffenen aus der Therapie mit all ihren Symptomatiken meist sehr, sehr gut kennen. Melden die sich auch mal bei Ihnen?
Vereinzelt kommt es vor, dass sich Therapeutinnen aus verschiedenen Bereichen an die Beratung wenden. Die werden dann häufig an unsere entsprechenden krankheitsspezifischen Mitgliedsorganisationen weitervermittelt. Denn in den Mitgliedsorganisationen ist ja die krankheitsspezifische Expertise. Da sind ja die, die sich sozusagen wirklich mit den Therapien auskennen.
Genau, das betonen wir eben auch immer wieder. Die echten Expertinnen und Experten sind oft die Selbsthilfeaktiven mit eigener Betroffenheit. Sie haben weitreichende Erfahrung mit den Erkrankungen sammeln können, verfügen über ganz, ganz viele Informationen, Tipps und Tricks, kennen die Herausforderungen der Erkrankung aus erster Hand und können Ratsuchenden schnell und gezielt Unterstützung bieten. Es muss doch auch nicht jede und jeder das Rad im Gesundheitssystem immer wieder neu erfinden. Vielmehr können wir auf dieses wertvolle Wissen zurückgreifen und voneinander lernen, um gemeinsam bessere Wege zur Diagnose, Behandlung und natürlich Rehabilitation zu finden. Das Symbol für seltene Erkrankung ist das Zebra. Warum gerade das Zebra? Was steckt dahinter? Mögen Sie uns das ein bisschen erläutern?
Sehr gerne. Es gibt eine alte Medizinerinnenweisheit, die besagt, wenn du Hufgetrappel hörst, dann denk an ein Pferd, sprich denk an das Naheliegende. Ne? Also was aussieht wie ein Schnupfen, das kann nur ein Schnupfen sein. Und die Menschen mit seltenen Erkrankungen haben irgendwann gesagt, wenn du Hufgetrappel hörst, denk auch an ein Zebra, denn es könnte auch ein Zebra sein. Und so ist es entstanden, dass das Zebra über einzelne Organisationen zu einem Symboltier geworden ist. Ich glaube, dass es inzwischen ganz viele unterschiedliche Gedanken auch repräsentiert. Also da ist einmal dieses besondere Tier, weiß mit schwarzen Streifen, es fällt auf. Aber irgendwie ja auch nicht. Die Streifen dienen ja in der Savanne auch dazu, dass sich die Tiere gut in dem Licht ja quasi unsichtbar machen können. Und das ist ja eben auch das, was mit seltenen Erkrankungen passiert. Sie sind so vielfältig, sie sind nicht gut erkennbar. Und das repräsentiert es auch für viele, abgesehen davon, dass es greifbar ist, dass es gut sichtbar ist. Man kann mit diesen Worten spielen. Sie haben das selber schon gesagt, es ist ein tolles Symbol. Es gibt mittlerweile Aktionen, auch bei uns in Deutschland, das ist tatsächlich auch ein internationales Symbol, aber es gibt Aktionen bei uns in Deutschland, wo Selbsthilfeverbände Zebra stricken, häkeln und das so tatsächlich zu eben einem Symbol vieler verschiedener Selbsthilfeorganisationen geworden ist.
Zum Tag der seltenen Erkrankung hatten Sie in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion dazu.
Die Zebra-Aktion war eine von ganz vielen Aktionen, um eben auf seltene Erkrankungen, aber vor allem Menschen mit seltenen Erkrankungen aufmerksam zu machen. Den Tag der seltenen Erkrankungen gibt es ja europaweit zunächst und inzwischen weltweit seit 2007, immer am letzten Tag im Februar, ursprünglich mal der 29.2., also der seltenste Tag des Jahres und inzwischen aber eben wirklich jedes Jahr. Und es ist tatsächlich zu einer weltweiten Bewegung geworden. Hunderttausende Betroffene weltweit kommen mit Unterstützenden, mit Familien, mit Menschen, die dieses Thema unterstützen wollen, zusammen und führen Aktionen, Events durch und machen aufmerksam darauf, dass es seltene Erkrankungen gibt. Und das ist wunderbar.
Und wie kann man das besser als durch so ein tolles Symbol hier, was natürlich nicht mehr mittlerweile nur schwarz-weiß ist, sondern ganz, ganz bunt überall erstrahlt. Also finde ich ganz, ganz großartig. Zu Beginn habe ich bereits die 4 Millionen Gründe für eine bessere Gesundheitspolitik angesprochen. Unser Gesundheitssystem zählt ja zu den besten weltweit, steht jedoch vor weitreichenden Reformen, insbesondere nach der Bundestagswahl. Um diese Reformen voranzutreiben und die langfristige Finanzierung eben auch zu sichern, braucht es klare und durchdachte Ansätze. Die Achse hat dazu ein Positionspapier mit konkreten Forderungen für die Bundestagswahl 2025 veröffentlicht. Können Sie einige der zentralen Handlungsfelder näher erläutern? Welche Maßnahmen werden konkret gefordert und warum sind diese so wichtig für Menschen mit seltenen Erkrankungen?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir gucken ganz oft auf die Themen Therapie, Forschung, Diagnosefindung und die haben Priorität für die Betroffenen. Wenn Sie Betroffene fragen, was ihnen am wichtigsten ist, sagen die, wir brauchen mehr Forschung. Wir erleben das aber vor allem auch durch unsere Selbsthilfearbeit, durch unser Netzwerk, dass seltene Erkrankungen eben ja nicht beim Arzt enden, sondern sie führen zu Herausforderungen im Alltag. Und der Alltag stellt ihnen unglaubliche Herausforderungen. Und unser großes Anliegen ist es, als Dachverband für Menschen mit seltenen Erkrankungen dafür zu sorgen, dass Menschen jetzt gut leben können mit ihrer seltenen Erkrankung. Ja, dazu gehört die Versorgung. Dazu gehört es auch, schnell zu der richtigen Diagnose zu gelangen. Aber dazu gehört Unterstützung im Alltag. Beispielsweise finden wir, es braucht einfach mehr Bewusstsein für seltene Erkrankungen und auch ein Verständnis dafür, eine Solidarität, dass da jemand mit Einschränkungen ist. Wir dürfen da die Hürden nicht noch höher machen, als die aufgrund der Erkrankung vielleicht schon da sind.
Es geht Ihnen auch darum, eine gerechte Teilhabe in allen Lebensbereichen Menschen mit seltenen Erkrankungen zu ermöglichen. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großes Feld.
Wir haben in den vergangenen Jahren wahnsinnig viele Meilensteine erreicht im Bereich der Versorgung und Forschung für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Nichtsdestotrotz ist das deutsche Gesundheitssystem insbesondere für Betroffene mit seltenen Erkrankungen unzureichend aufgestellt. Die Betroffenen warten immer noch viel zu lange auf die richtige Diagnose. Ganz oft gibt es auch gar keine Diagnose. Das Wissen zu seltenen Erkrankungen ist lückenhaft. Es gibt einfach wenige Behandlungen und auch im Alltag gibt es wenig Unterstützung. Deswegen haben wir 20 Forderungen formuliert, gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen. Da ist zum Beispiel ganz greifbar der My Case Manager auf Rezept. Kann man sich vorstellen, als eine Art Kümmerer, Kümmerin, individuell die Betroffenen bei ihrem Weg durch das Gesundheitssystem. Also insbesondere soll die Person unterstützen bei der Organisation von Heil- und Hilfsmitteln, Pflege bei Reha und soll auch mit sozialer Unterstützung begleiten. Viele Betroffene wissen ja auch gar nicht, was ihnen an Hilfsmitteln beispielsweise zusteht oder wie sie überhaupt an diese Leistungen kommen können. Das ist ja ein Dschungel sozusagen. Und dann stellen Sie sich vor, Sie kriegen da eine Diagnose und dann wissen Sie gar nicht, was Sie vielleicht für Unterstützung beantragen können oder versuchen
versuchen das mehrfach vergeblich. Und hier wünschen wir uns jemanden, der ganz individuell als Kümmerer den Betroffenen zur Seite gestellt wird und sie da eben sicher durch unser System leitet.
Sie haben eben gerade sehr ausführlich beschrieben, wie dieser My Case Manager denn aussehen sollte und das alles auf Rezept. Gibt es dazu denn schon Modellversuche?
Leider noch nicht. Wir arbeiten daran.
Also Sie haben ein Konzept dazu?
Genau. Wenn wir auf den Bereich Lebensqualität von Menschen mit seltenen Erkrankungen schauen, sind eine Herzensangelegenheit die Schulgesundheitsfachkräfte. Also Kinder und Jugendliche mit seltenen Erkrankungen, auch mit chronischen Erkrankungen, diabetisch beispielsweise, werden oft aus dem Unterricht ausgeschlossen, weil sie vielleicht eine besondere Therapie benötigen, die ihnen aber im Schulalltag keiner verabreichen darf oder kann. Und wir fordern Fachkräfte, die dann ja sogar die Schulgemeinschaft stärken würden, die Eltern entlasten und die vor allem aber Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern stärken. Und jedes Kind hat ja das Recht auf einen Schulbesuch. Deswegen sollten Schulgesundheitsfachkräfte tatsächlich verpflichtend sein. Und davon würden aber auch ja nicht nur chronisch kranke Kinder profitieren und deren Eltern, sondern auch andere Kinder. Also das ist tatsächlich eine Forderung, die wir als ganz essentiell und übergreifend empfinden. Und dazu gibt es viele Modellversuche, auch in Schleswig-Holstein, die bewiesen haben, das funktioniert. Das ist ein großer Benefit für die Kinder und Jugendlichen.
Das finde ich ja ganz besonders, dass es dazu schon Modellversuche gibt. Also die Schulgesundheitsfachkräfte, die brauchen dann auch besondere Ausbildung wahrscheinlich auch, dass die tatsächlich im medizinischen Bereich Dinge verabreichen können. Ich weiß, Lehrer, Lehrerinnen dürfen keine Medikamente verabreichen oder irgendwas. Aber das dürften dann Schulgesundheitskräfte. Ne? Wunderbar, auch ein tolles Beispiel für die Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere für Kinder mit seltenen Erkrankungen. Was gibt es denn im Bereich der Versorgung mit Medikamenten noch zu verbessern?
Deutschland hat tatsächlich das große Glück, dass alle Medikamente, die für seltene Erkrankungen zugelassen sind, auch erhältlich sind. Die Entwicklung neuer Medikamente für seltene Erkrankungen muss durch gezielte Anreize und Förderprogramme intensiviert werden. Es ist unbedingt notwendig, die Forschung zu innovativen Therapien zu stärken, um die Versorgungslücken bei seltenen Erkrankungen zu schließen.
Das nächste Thema wäre zum Beispiel die Finanzierung der Versorgung. Was gibt es denn da, was sich unbedingt verbessern muss?
Wir haben jetzt in den letzten Jahren sehr viel Strukturen aufgebaut. Wir haben die Zentren für seltene Erkrankungen. Wir müssen jetzt schauen, dass es da eine nachhaltige Finanzierung gibt, damit wir diese Strukturen, die wir jetzt schon haben, auch für die Zukunft sichern.
Die Fortschritte der letzten 20 Jahre zeigen ganz deutlich, dass viel möglich ist, wenn Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gut zusammenarbeiten. Aber es gibt noch viel zu tun, um die Situation für 4 Millionen Betroffene immer weiter zu verbessern.
Vielen Dank für die großartige Gelegenheit, die seltenen Erkrankungen noch etwas bekannter zu machen. Und ich kann nur sagen, die Achse wird alles daran setzen, dass Menschen in Zukunft länger und vor allem besser leben können. Ich mache den Job jetzt seit 10 Jahren und für mich ist es wirklich mehr als nur ein Job. Ich treffe so viele engagierte Menschen, die mit Herzblut dabei sind, was für seltene Erkrankungen zu erreichen. Und das macht mich immer wieder glücklich. Die Selbsthilfe, auch unsere Selbsthilfegemeinschaft hier bei der Achse, all diese vielen, vielen Familien, Betroffenen, die hier bei uns unter unserem Dach zusammenkommen. Das ist so eine fröhliche Bewegung, trotz des Themas. Es ist so faszinierend, wenn wir zusammenkommen bei Mitgliederversammlungen, auf Veranstaltungen, bei Aktionen. Außenstehende sind immer wieder überrascht, wie herzlich, wie fröhlich, wie offen und wie engagiert wir einfach miteinander umgehen. Und das macht mich auch so, so glücklich. Immer wieder, das ist ein toller Antrieb für meine Arbeit. Das ist ein toller Antrieb für die Achse auch wirklich. Also die Menschen, die hier mit Herzblut dabei sind.
Das war ein wunderbarer Schlusssatz. Schöner kann man es nicht sagen. Selbsthilfe und Engagement für seltene Erkrankungen sind so unglaublich wertvoll. Und wenn dabei auch noch gelacht wird, denn Lachen ist definitiv gesund für uns alle und verbindet die Menschen selbst bei ganz ernsten Themen. Herzlichen Dank, Frau Pasler-Kleptin, dass Sie heute in der Gesundbar dabei waren.
Ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch und auch für Ihre Initiative und Ihr Herzblut, das Sie in dieses Thema stecken.
Ich freue mich weiter auf eine bereichernde Zusammenarbeit mit der Achse. Und allen Engagierten wünsche ich weiterhin ein super gutes Gelingen. Tschüss, bis bald.
Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Tschüss, Frau Bartels, bis ganz bald.
Alle Selbsthilfeangebote findet ihr mit direkten Kontakt- und Treffpunktdaten unter www.kiebes-stormann.de und in unserer Selbsthilfe-App. Einfach in den Stores laden, Selbsthilfe suchen und bei uns auch interaktiv finden. Wir freuen uns drauf, euch kennenzulernen. Für heute sagen wir erstmal Tschüss und freuen uns auf ein nächstes Mal mit euch in unserer Gesundbar.